Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die von Aalen aus die Welt erobert hat, die Fernsehmoderatorin, Fernsehjournalistin, Schauspielerin, Comedyfrau geworden ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Katrin Bauerfein.
Dankeschön, wunderschönen guten Morgen.
Ist es schön, wieder nicht in der Heimat, sondern nahe der Heimat zu sein?
Für mich ist die Heimat sehr weit gefasst. Ich fühle mich hier schon wieder heim.
Okay. Eigentliche Heimat, was Kindheit und Jugend angeht, ist Aalen.
Mhm, ja.
Immer noch enge Verbindungen in diese Stadt oder lässt das im Laufe der Jahre nach?
Ja, ich bin nicht mehr so oft da und klar, aber ich habe die Heimat im Herzen. Ich bin total heimatverbunden. Ich habe meine Familie da und man nimmt auch das Schwäbische überall hin mit in die Welt. Das ist einfach...
Ist es so?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wobei man es ihnen ja zunächst mal überhaupt gar weder ansieht noch anhört, dass da so eine schwäbische Erdverbundenheit da ist.
Ja, also muss man auch nicht. Also man hört es zum Beispiel, wenn ich immer noch Stuttgart oder so sage, sagen ganz viele, ach, jetzt hat man es gehört, war es auch im Rachen, so. Gut. Weil man dann einfach nochmal ein bisschen anders spricht. Und ich habe aber, manchmal hört man es schon, vor allem wenn ich lange hier war und dann wirklich wieder exzessiv Schwäbisch gesprochen habe, dann kommt man mir schnell auf die Schliche.
Gibt es sowas wie eine schwäbische Mentalität, die sich auch dann zeigt, wenn man woanders ist und einen woanders irgendwas nervt?
Ich finde schon, dass dieses, dass man denkt, ist schon schön, wenn es ein bisschen sauber ist und wenn gemacht und überguckt, so, das habe ich zum Beispiel.
Wo leben Sie?
In Berlin. Und gerade da hat man das. Da hat man auch viele Gelegenheiten zu denken, ach, wenn hier mal euer noch ein bisschen mit dem Bäse, da wäre es auch schöner.
Ja. Warum Berlin? Das ist doch ein bisschen prollig.
Berlin?
Ja, finde ich.
Weil Berlin gut für den Kopf ist. Weil man muss da offen sein. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele unterschiedliche Menschen, so viele Angebote.
Jeder quatscht einen blöd von links an.
Nein. Das überhaupt nicht. Die Berliner sind ein bisschen ruppig. Ich finde, sie sind den Schwaben da gar nicht so
ähnlich.
Richtig. Aber die Berliner können gut einstecken. Und wenn sie einen anranzen und man ranzt zurück, dann kommt man ganz schnell auf so eine ganz freundliche und freundschaftliche Ebene. Und das schätze ich sehr.
Ansonsten, wie sieht's mit dem Fernsehen aus, was Ihre eigentliche Arbeit angeht? Was machen Sie gerade? Bauerfeind, ein Literaturmagazin, das es, glaube ich, seit Herbst letzten Jahres gibt.
Bauerfeind, die Leseshow. Und es hat eigentlich gar nicht so viel mit Literatur zu tun, weil ich lade Gäste ein zu einem Thema und wir lesen wirklich alles. Von Hassmails über Packungsbeilagen, Nebenwirkungen, wirklich alles, was man vorlesen kann. WhatsApp-Nachricht und so zu diesem Thema.
Live oder aufgezeichnet?
Aufgezeichnet. Okay. Aufgezeichnet. Ja. Zu diesem Thema. Und dann unterhalten wir uns eben mit dem Gast über das Thema. Und die Idee ist natürlich, dass man soll es unterhaltsam sein, ist eine Show. Und B, dass man eben nochmal was anderes von den Leuten erfährt, als man das sonst.
Wer war der letzte Gast?
Tim Melzer und Janine Michaelsen waren die letzten Gäste.
Den ersten kenne ich, die zweite, muss ich gestehen.
Moderatorin.
Okay.
ProSieben, bei den jungen Leuten. Joko und Klaas, das Duell jetzt um die Welt und so da.
Gut. Dieses Duo hat funktioniert?
Ja, super. Ja. Es hat gut funktioniert. Wir sind Seilchen gesprungen, wir haben uns über die ersten Fernsehköche unterhalten, was total spannend ist, weil die noch so ein bisschen eine andere Ansprache hatten als zum Beispiel Tim Melzer heute.
Ja.
Und mit Janine habe ich mich, wie sich das unter Frauen gehört, über Mode unterhalten und das war eine sehr runde Sendung.
Dann gibt es ein Bühnenprogramm, mit dem Sie, glaube ich, beginnend im März auf Tournee gehen, auf Deutschland-Tournee, mit dem fast poetischen Titel Alles kann, Punkt. Liebe muss. Wenn Sie einverstanden sind,
ja, später, okay.
Reden wir gleich mit Katrin Bauerfeind.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Stärker als die Zeit, dass wir diesen Titel gespielt haben, hängt auch damit zusammen, Katrin Bauerfeind, dass Lindenberg ganz zu Beginn Ihrer Karriere eine gewisse Wichtigkeit für Sie gekriegt hat. Was ist damals passiert?
Er war bei meiner ersten eigenen Sendung, die Bauerfeind hieß, ist er der allererste Gast gewesen, was total toll war, weil viele ja immer erstmal warten wollen und gucken wollen, was wird's überhaupt für eine Sendung. Und er ist aber gekommen und hat wirklich war ganz zauberhaft in diesem Gespräch. Und Benjamin von Stuckrad-Barre hat quasi das Intro gemacht. Also damals war es immer noch so, dass man einen Bekannten des Künstlers hatte, der einem quasi schon mal verraten hat, wie tickt der und wie ist der so drauf und worauf sollte man achten und was darf ich gar nicht ansprechen. Und dann hat Lindenberg nach dem Gespräch gesagt, ja, der Benjamin hat gesagt, ich soll nicht so viel nuscheln. War ein ganz cooler Tipp. Und ist ganz, ganz toll, habe ich tolle Erinnerungen dran.
Also überhaupt nicht problematisch, nicht zickig, nicht dievenhaft.
Null. Okay. Wir sind quasi gleich beim Eierlikörchen eingestiegen und von da aus war es ein leichtes.
Ich habe einen Fehler gemacht vorhin. Ich habe gesagt, das Bühnenprogramm, mit dem Sie jetzt ab März auf Tour gehen, heißt Alles kann, Liebe muss. Ja, stimmt nicht.
So heißt das Buch. Das Buch heißt Alles kann, Liebe muss.
Ja.
Und das Programm auf der Bühne heißt Liebe, die Tour zum Gefühl.
Was passiert auf der Bühne mit Liebe, die Tour zum Dingens?
Zum Gefühl. Dieses Gefühl.
Ja.
Ich habe halt festgestellt, da draußen grassiert ja gerade so ein bisschen der Hass. Ja, Hass gilt immer als total ernst, Liebe immer sofort als kitschig. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole die Liebe da raus, gerade in Zeiten wie diesen, wo man es nicht der Werbung, dem Zynismus oder dem Schlager überlassen kann. Und wir machen quasi einen bunten Abend, bisschen Viagra fürs Herz, Lachen für die Liebe, decken alle Facetten ab. Tierliebe, Hassliebe, Liebe zu Familie, Liebe zu Freunden. Liebe einfach auch so zu anderen Menschen oder zum Partner und dann wird's launig und lustig.
Auf eine launige, auf eine lustige, auf eine echte, auf eine kitschige Art oder alles durcheinander und gemischt?
Alles durcheinander, weil ich finde, dass die Liebe ja genau das alles mitbringt. Also sie hat ja alles, sie ist manchmal schmerzhaft und manchmal ist es lustig und dann ist es furchtbar traurig und dann wundert man sich doch aber auch manchmal. Also ich versuche wirklich alles abzudecken. Wir machen einen Spaziergang durch den Garten des komischsten Gefühls, seit es Menschen gibt.
Wie viele Menschen, die Ihnen nahestehen, haben Ihnen von diesem Thema abgeraten?
Ich habe ein Faible für Themen, wo Menschen immer erstmal sagen, Katrin, bist du sicher? Ich habe ja angefangen mit Geschichten übers Scheitern, wo alle gesagt haben, bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, übers Scheitern zu schreiben und damit auf die Bühne zu gehen. Aber da habe ich gedacht, ich muss dem Optimierungswahn in der Gesellschaft was entgegensetzen. Dann war das zweite Buch über Frauen, da haben alle gesagt, Frauen, also Männer finden, Frauen, aber erstaunlicherweise finden oft auch Frauen, Frauen. Hat aber auch ganz gut geklappt und jetzt bei der Liebe, ich meine, es gibt ja einfach Zeiten und ich dachte, diese ist eine, wo eben der Hass gefühlt ein Übergewicht bekommt, dass man die Liebe ja vielleicht doch nochmal retten muss.
Ist es für Sie eigentlich eine Last zu wissen, da kommen viele Leute nach Möglichkeit, die auch viel Geld bezahlen, um einen selbst zu sehen?
Man hat auf jeden Fall den Druck, dass man möchte, dass jeder Einzelne von denen, die da sitzen, den bestmöglichen Abend haben. Das ist schon der Anspruch, den man an sich selber hat. Insofern ist der Druck schon relativ groß, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufriedenheit bei 100% liegt, auch ein bisschen unrealistisch ist vielleicht. Aber auf jeden Fall gehe ich abends raus, weil ich denke, doch, ich will, dass die Leute sagen, das war doch der beste Abend, den ich seit Jahren hatte.
Na, ich frage auch deshalb, weil wir vorhin über Lindenberg gesprochen haben, als der seine letzte Tour gemacht hat, große Stadien bespielt hat, da hat die Kamera ihn mal vor einem Konzert kurz eingefangen. Und da hat man die Anspannung auch bei jemandem wie Udo Lindenberg gesehen, fand ich.
Ich finde, dass das aber ein Zeichen des Respekts vor dem Publikum auch ist, dass man einfach versucht, das Bestmögliche zu machen und auch nach all diesen Jahren, wo man ja vielleicht auch erwarten könnte, dass da jemand ganz locker und abgezockt irgendwie da rausgeht. Und das ist wahrscheinlich dann das Ende. Und ich glaube, solange man das nicht macht, ist man ganz gut aufgehoben in dem Job.
Die Frau aus Aalen, Katrin Bauerfeind. Klassische Kindheit in Aalen, Schule und Gymnasium und Abitur und dann vermutlich dem Wunsch, irgendetwas mit Medien zu machen. Stimmt's?
Ja, so hat man das damals gesagt, auf jeden Fall. Das stimmt. Ich wollte immer irgendwas mit Stimme machen, ehrlich gesagt. Und da lag Medien nun eben nahe. Aber ich fand auch Bühne toll und Schauspiel und sowas. Also auf jeden Fall diese Richtung, ja.
Haben Sie sich auf einer Schauspielschule auch beworben?
Ich war hier in Stuttgart auf der Schauspielschule.
Okay.
Ja, natürlich. Habe ich gehört, dass der Harald Schmidt hier vorgesprochen hat. Und habe ich gedacht, da werden die mich ja wohl auch nehmen. Und er hat ja da studiert. Und dann bin ich hingefahren und wusste aber gar nicht, was passiert.
Aha.
Andere sind mit 3 Koffern angereist, hatten mittelalterliche Kleider dabei. Ich bin einfach so gekommen, wie ich sonst in die Schule gegangen bin.
Aha.
Und dann saß ich neben einem, man musste sehr lange warten, und dann saß ich neben einem, hat er zu mir gesagt, und dein wievieltes Vorsprechen ist das heute?
Aha.
Und ich habe gedacht, man ist halt entweder sehr begabt, dann wird man genommen, oder man macht halt was anderes, ja. Und er hat mich gesagt, ja, mein erstes natürlich. Und er hat gesagt, Also bei mir ist es heute das 25. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es immer an der Kommission lag. Und dann habe ich so einen Schock bekommen, dass man so jemand wird, der so denkt, er ist so voll talentiert und dann wird man nirgendwo genommen und kriegt eben den Job gar nicht und ist gar nicht wirklich ein Schauspieler.
Und wie ging die Geschichte dann aus?
Dann habe ich eine schlechte Performance hingelegt, in Socken, wegen Bodenkontakt und so. Also ich habe sehr krude Dinge auf einmal auf dieser Bühne empfunden und verspürt. Und am Ende hat die Kommission zu mir gesagt, also Frau Bauerfein, passen Sie auf, Sie haben eine ganz gute Bühnenpräsenz, aber das alleine befähigt Sie nur nicht zur Schauspielerin. Kommen Sie doch nächstes Jahr nochmal wieder. Und dann bin ich nach Hause gefahren und wusste, ich werde nie wieder an einer Schauspielschule vorsprechen.
Wissen Sie, was aus dem geworden ist, der sich schon 25 Mal beworben hatte?
Ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen, aber ich hoffe, dass er es geschafft hat, ehrlich gesagt.
Ihr Weg ist dann wo ganz anders hingegangen, nach St. Augustin bei Bonn. Bekannt, glaube ich, als Sitz der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Das ist vor allem bekannt wegen dem Autobahndreieck St. Augustin. Ach so. Mehr Bekanntheit hat es meines Wissens nach nicht erlangt.
Was haben Sie dort studiert?
Ich habe Technikjournalismus studiert.
Was ist das?
Ja, das fragen sich viele. Ich mich auch manchmal bis heute. Das ist so, dass man macht ein Grundstudium, ein naturwissenschaftliches Grundstudium. Man hat Mathe, Physik, Maschinenbau, Elektronik, Automatisierungstechnik, Verfahrenstechnik. Lalalala. Und man macht ein Hauptstudium in Journalismus und dann kombiniert man das am Ende und kann zum Beispiel Pressesprecherin bei Unternehmen werden, die eben mit Technik arbeiten, bei der Autos oder Sendung mit der Maus oder so. Also überall, wo man technische Inhalte so erklären muss, dass jeder sie verstehen kann.
War da wäre der Technikjournalist eine Option gefragt. Auch?
Niemals.
Beruflich nicht?
Niemals. Ich habe das nur gemacht, um quasi der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, weil eben alle gesagt haben, Journalismus studiert man eher in die Arbeitslosigkeit.
Aber schon mit dem Ziel auch abzuschließen, oder?
Ja, immer, immer. Ich bin noch schwäbisch erzogen. Klar, anständig abschließen. Aber ich habe gedacht, Technik ist ein guter Schwerpunkt, wo man vielleicht als Frau in der Kombination mit Technik, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht doch nur irgendwo Arbeitsplätze findet.
Also abgeschlossen haben Sie und parallel dazu oder zumindest in der Endphase des Studiums kam diese Geschichte mit dem Internetfernsehen als Glücksfall der Geschichte.
Ja, es kam ehrlich gesagt relativ am Anfang. So im dritten Semester oder so habe ich da angefangen. Und das war wirklich ein Glücksfall, weil alles passiert ist, was ich immer machen wollte. Es hat jemand eine Kamera aufgebaut, ein Mikro hingestellt und ich konnte einfach da rein reden. Damit hatten sich weite Träume für mein Leben, Lebensziele hatten sich damit erfüllt. Und ich habe sogar noch dafür Geld bekommen. Also Ich war mit 23, hatte ich es eigentlich schon im Sack, war ich eigentlich schon gefühlt am Ziel.
Katrin Bauerfeind, die Frau oder die junge Frau aus Aalen, die in ihrer Jugend mal Saxophon spielen gelernt hat, stimmt das eigentlich als Rezept gegen ADHS?
meine Eltern hatten wahrscheinlich sowas, da haben sie sich überlegt. Ich bin als Kind nie müde gewesen. Das heißt, ich muss unfassbar anstrengend gewesen sein für meine Eltern. Und als Idee dachten sie, sie schicken mich jeden Tag in einen anderen Verein. Und deswegen habe ich von Rock'n'Roll über Leichtathletik und Saxophon, ich habe einfach schon quasi alles gemacht in meinem Leben. Und am Ende ist es eben, weil die auch viermal in der Woche geprobt haben, ist es Saxophon geworden. Ich habe sehr viel Saxophon schon gespielt in meinem Leben.
Spielen Sie heute noch Saxophon?
Ja, hin und wieder. Ist das auch ganz gut für den Kopf. Man kann gut abschalten, wenn man sich auf Noten konzentriert.
Ja, Sie haben vorhin, als wir diesen Titel gespielt haben von den Bee Gees, Spicks and Specks, ein Klassiker, den man, finde ich, jedenfalls heute noch hören kann, erzählt, dass in Ihrem Jugendblasorchester Bee Gees Repertoire-Bestandteil Nummer 1 war.
Teil der Unterhaltungsmusik und ich habe schon alles von den Bee Gees gespielt und deswegen habe ich so eine Verbundenheit zu den Bee Gees, weil alles, was man selber schon mal gespielt hat, also wo man ja auch selber schon Emotionen reingelegt hat, ist einem ja irgendwie immer nahe. Deswegen ich und die Bee Gees.
Das haben Sie auch gerne gemacht damals, Jugendblasorchester in der
Wie Sie das jetzt sagen, Jugendblasorchester? Habt ihr das gerne gemacht?
Ist doch wunderbar, wenn Sie es gerne gemacht haben, finde ich es toll.
Na.
Könnte ja auch sein, dass es so war, dass Sie gedacht haben, na gut, ein bisschen was Peppigeres könnte ich mir im Leben schon vorstellen.
Wir haben ja alles gespielt. Wir haben ja die ganze Bandbreite von wirklich Bolero über alles. Wir haben einfach alles gespielt und Unterhaltungsmusik eben auch manchmal. Deswegen nein. Es ist alles gut. Am Ende geht es eher ums Spiel und nicht so sehr um das was.
Wir wollten über Harald Schmidt reden. Was haben Sie von dem gelernt?
Von Harald Schmidt konnte man sehr gut lernen, wie man eine lustig ironische Haltung zu den Geschehnissen der Zeit entwickelt und wie man sie dann medial ausschlachtet.
Wie haben Sie ihn erlebt?
Er ist erstaunlicherweise, finde ich, ein sehr höflicher, bisweilen netter Mensch.
Der eine Rolle spielt auf der Bühne?
Er macht Unterhaltung auf der Bühne, so würde ich das eher sagen. Ich finde nicht, dass das eine Rolle ist. Er ist auch so, aber man denkt ja immer, also ich kenne ja Harald Schmidt schon sehr lange, weil mein Vater hat immer Harald Schmidt geguckt. Das heißt, ich kannte den ja so ab 16 oder so. Und man hat immer gedacht, also wenn man den mal trifft, das Erste, was er machen wird, ist, der kackt einen richtig an, stampft einen in den Boden und danach bist du halt 10 Zentimeter groß mit Hut und traust dich gar nichts mehr zu sagen.
Und so war es nicht?
Genau, und wenn man ihn dann trifft und er sagt halt ganz normal Hallo und weiß, wie man heißt und sagt halt nicht gleich irgendwas, wo man den Rest seines Lebens beschämt mit rotem Kopf dasteht, dann denkt man, ach, ist ja ein netter Mann eigentlich, ne? Ja. Und so, ich glaube, der Überraschungseffekt ist bei ihm einfach so enorm, dass er ist halt auch nett. Wobei, ansonsten, er würde mich wahrscheinlich hassen, dass ich das jetzt gesagt habe.
Ansonsten hochprofessionell.
Ja, sehr.
Extrem spontan.
Ja, sehr.
Also richtig spontan. Ja. Also aus der Hüfte schießend. Und wenn du mit ihm Sendung machst, solltest du dich nicht auf dieser Ebene mit ihm anlegen.
Man sollte sich sowieso nie mit ihm anlegen, glaube ich. Das ist ein Rat.
Okay. Wenn Sie einverstanden sind, können wir über zwei Sachen noch reden. Einmal Bauerfeind assistiert. Ja. Eine tolle Reihe, die es mal gegeben hat im Fernsehen. Und wir können auch noch reden über die Stones.
Oh ja.
Ein paar Jahre her, Sie... Die Rolling Stones auf einer Bühne.
Ja, wow. Es war bei der Berlinale. Ich habe mal die Eröffnung der Berlinale moderiert, die ja jetzt gerade wieder war. Und den Eröffnungsfilm hatten eben die Stones mit Martin Scorsese, Shine a Light. Und deswegen kommt eben immer der Regisseur mit seinen Künstlern, die das Festival eröffnen, zur Berlinale und eben auch auf die Bühne.
Wie war das?
Und ja, aufregend, weil das ist mal, also wenn Scorsese und die Stones kommen, also dann ist Alarm angesagt. Das muss man sagen. Also auch was Extrawünsche, Sondersachen und so weiter. Also es ist wirklich, das ist der Wahnsinn. Und dann kam die eben abends auf die Bühne und da habe ich denen allen die Hand geschüttelt und bis auf Mick Jagger. Mick Jagger ist direkt in die Masse, hat mit dem Finger auf Leute gezeigt. Die ganze deutsche Filmbranche ist aus den Sitzen gehüpft und ausgerastet. Und da habe ich gedacht, das ist nochmal eine ganz andere Form von du hast es geschafft. Aber ich trotzdem daneben dachte für mich mit meinen Anfang 20 auch. Ich habe es jetzt auch schon geschafft.
Also bei Ihnen stand dann Keith Richards, der Gitarrist, und Charlie Watts vermutlich, der Schlagzeuger. Zwei freundliche, ältere Herren, höflich, distinguiert, very British.
Ja. Ja, so war's, genau so war's. Sie sind alle sehr klein und alle sehr höflich gewesen.
Ja, also es gibt, weiß Gott, schlimmere Kombinationen
absolut
im Leben.
Absolut, also das ist doch toll, das ist auch das Tolle an dem Job, oder? Dass man Sachen macht und dann stehen da auf einmal die Stones und Scorsese und man denkt, ja, ist doch, also es hätte wirklich alles schlimmer kommen können.
Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass wenn dann diese Nummer 1 Riege auf der Bühne steht, dass alles viel normaler und freundlicher und netter vonstatten geht, als es mit den Nummer 2 oder mit den Nummer 3 Typen stattfindet?
Das finde ich, kann man so pauschal gar nicht sagen, weil bei den Stones zum Beispiel, da ist es wirklich so, also bis da mal alle Lampen richtig hängen und mal jede Box so steht, dass die Stones das cool finden, was sie natürlich alles nicht selber machen, sondern irgendwie 178.000 Leute, die für alles Mögliche, du weißt gar nicht, für was die alles zuständig sind, da ist es natürlich auch leicht, dann hinterher reinzukommen und zu sagen, hey, Leute, alles easy. Also ich glaube, dass das gar, also die waren sehr easy, aber ja, ich fand das auch easy zu sein.
Ja, auf der anderen Seite, Sie haben natürlich insofern, denke ich, recht, diese, wenn man sich anguckt, welche Wünsche dann vermeintliche Stars haben, ob das nun tatsächliche Wünsche sind oder das Management meint, diese Wünsche da irgendwie zu Papier bringen zu müssen, das ist schon krass, oder?
Ja, also bestimmt. Also da bei der Berlinale war es schon lustig. Aber ich meine, das sei ihnen gegönnt. Ich meine, am Ende ist das ihr Leben, ne? Am Ende sind die ja nicht, man selber ist ja immer nur einmal da und denkt, ja komm, das eine Mal wird's doch schon gehen. Die machen das ja aber immer, das ist deren Leben. Und am Ende muss man sagen, ist ja jede Bühne für die sowas wie ein Wohnzimmer, weil die stehen auch einfach jeden Abend. Und natürlich möchten sie, dass es dann so ist, wie eben auch zu Hause. Und dann sollen sie das ruhig machen. Ich meine, sie performen, sie liefern ja nun seit einigen Jahrzehnten so ab, dass ich sagen würde, ja, komm, es können die schon, sie können schon so machen.
Wobei Bühne dann nicht nur Wohnzimmer ist, sondern Bühne bedeutet auch Sucht, oder?
Ich glaube, wenn man auf die Bühne geht, dann macht man das ja wahrscheinlich aus einem bestimmten Grund. So ist es ja auch bei mir. Und dann, klar, also das ist, man möchte das nicht aufhören oder aufgeben oder so. Selbst, weil viele ja immer sagen, aber jetzt muss doch nicht mehr, hat doch jetzt die Kohle. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht, also nicht unbedingt die Motivation, da rauszugehen.
Heute Vormittag mit der Frau, die in ihrer Jugend beim Jugendblasorchester in Aalen war, am Saxophon, Katrin Bauerfeind. Wir haben ein paar Mails gekriegt von Hörerinnen und Hörern, die sagen, finden wir toll, dass sie sich auch heute so positiv über die Geschichte von damals äußern.
Ja klar, ich bin 14 Jahre in diesem Orchester gewesen. Ich würde weite Teile meines Lebens schlecht reden, wenn ich jetzt was Negatives über das Orchester sagen würde. Und es ist was, was Disziplin angeht, was man erreichen kann, wenn man zum Beispiel übt, was ein Gruppenzusammenhalt bedeutet und so. Es ist das ist wahnsinnig toll. Es prägt mich bis heute.
Ja, führt auch dann dazu, dass die Frau, die damals neben Ihnen gesessen ist im
Orchester, hat mir gerade eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, sie liegt mit Grippe im Bett und hört nichts an und SWR1 und schon bin ich da.
Ist doch auch
gute
schön.
Besserung übrigens.
Wunderbar. Bauerfeind assistiert. Es gab eine Sendung mit einem ganz tollen Mann, der nicht mehr lebt, Roger Willemsen. Wie haben Sie den in Erinnerung?
Ach, das ist also... Über den Roger, man weiß nicht, wo man anfangen und wann man wieder aufhören soll. Es gibt nur Positives zu sagen. Ein unfassbar beeindruckender Mensch, unfassbar freundlich, so sehr auf andere bedacht, denen etwas Positives dazulassen.
Empathisch, gebildet.
Wahnsinn. Ein absoluter Wahnsinn. Und bis heute ist es so, dass ich in so vielen Situationen an ihn denke und mich frage, was hätte er gemacht? Was hätte er gesagt? Was hätte er mir geraten? Und also er begleitet mich bis heute und ich bin unfassbar froh, dass ich ihn kennengelernt habe.
Als Sie ihm assistiert haben, haben Sie ihm einen Schlafanzug gekauft. Stimmt das?
Ja. Also das Prinzip der Sendung war ja, einen Prominenten einen Tag lang zu begleiten und eben Aufgaben zu übernehmen, die anfallen. Und er hatte sich eben gedacht, eine schöne Aufgabe wäre, dass ich ihm einen neuen Schlafanzug kaufe. Und er hat mir aber sonst keine Informationen gegeben, hat gesagt, ich soll einfach mal machen. Und über die Art eben rausfinden, wie er ist, was er vielleicht gerne trägt, was zu ihm passt. Und dann habe ich ihm einen ausgesucht, ein Pyjama. Und er sagte, es wäre das, was er immer hätte tragen wollen. Also, okay. Wobei man nicht weiß, ob er höflich sein wollte oder nein, es war ein wirklich schöner Pyjama.
Aber das war auf einer Ebene, die völlig okay war. Nicht
die weit entfernt von MeToo war, ja.
So sieht's aus.
Gar nicht.
Haben
gar
Sie,
nicht.
Wenn wir gerade dabei sind, haben Sie MeToo? Typen mal erlebt?
Ja, ich glaube, jede Frau hat schon MeToo-Typen
zum Beispiel
erlebt. Ja, das ist ja immer ein bisschen schwierig, sich da so drüber zu äußern, weil die Bandbreite ja mittlerweile so eine unfassbar große ist. Aber ich bin schon sehr dafür, dass jetzt alles gesammelt wird unter diesem Hashtag, damit man einfach mal alles sieht, was eben so passiert. Und dass eben diese Kleinigkeiten, die oft abgetan werden in der Diskussion, am Ende ein strukturelles Problem sind, die eben dazu führen können, dass Dinge rechtlich verfolgt werden müssen.
Was war das Schlimmste, das Ihnen persönlich passiert und widerfahren ist?
Ja, ich habe das ja nicht so mit diesem Schlimm oder so. Ich finde es wirklich schwierig, einzelne Beispiele in so einem kurzen Zusammenhang, der dann nicht weiter erläutert werden kann, zu nennen. Aber ich finde eigentlich alle sexistischen Sprüche, die mir jemals untergekommen sind, die diskriminierend sind, die einen nur aufs Aussehen reduzieren, die sind alle blöd.
Das ist schon klar.
Ja.
Das ist die Rhetorik. Schlimm genug. Haben Sie auch Übergriffe erlebt?
Nein.
Ja, ist ja schön für Sie. Die Stille kann natürlich auch bedeuten, dass Sie es in anderem Zusammenhang durchaus erlebt haben. Stille?
Ich habe die Frage nicht, in welchem Zusammenhang?
Bei anderen Frauen.
Ja, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Jede Frau hat, glaube ich, Geschichten, die unter den Hashtag MeToo passen. Und deswegen finde ich eben auch gut, dass sie jetzt alle mal nachgelesen werden könnten, damit man sich ein Bild davon machen kann. Und noch besser fände ich es, wenn man nicht immer nur Einzelgeschichten rausnehmen würde, um sie medial auszuschlachten, sondern wenn wirklich mal eine Diskussion darüber stattfinden würde, was man zum Beispiel dagegen tun kann.
Bauerfeind assistiert. Das war eine Serie, eine Fernsehgeschichte, die Sie gemacht haben, Katrin Bauerfeind, über viele Jahre, die es jetzt nicht mehr gibt. Warum nicht?
Ich bin sehr immer für Weiterentwicklung und dass man die Dinge auf den aktuellen Stand bringt. Und ich fand's, ich mache ja jetzt die Leseshow und weil ich ja jetzt immer so viel auf der Bühne bin und da jeden Abend vor Publikum stehe, hat sich das total angeboten, kein Reportage-Dokumentationsformat quasi zu machen. Bauerfeind assistiert war ja auch so ein Porträt und eine Zweiergeschichte einfach, sondern das eben zu öffnen und zu sagen, ich mache jetzt eine Show und da sitzt eben auch Publikum.
Wem außer Roger Willemsen haben Sie am liebsten assistiert?
Oh, ich habe allen total gerne assistiert, weil am Ende besteht diese Sendung darin, dass man einfach jemanden so, weiß ich nicht, zwischen 8 und manchmal 16 Stunden begleitet. Ja. Und das ist ein Riesengeschenk, weil die Leute schenken dir ja einfach einen Tag ihres Lebens. Ja? Ja. Und die finden das alle in den ersten 3 Stunden noch total nett und nach 8 Stunden denken, nee, scheiße, die Alte ist einfach immer noch da und stellt eine Frage.
Wie war es mit Winfried Kretschmann?
Ach, das war toll. Also das war richtig toll. Also da hatte ich eigentlich, ist der erste und einzige Politiker, der zugesagt hat, was ich nie verstanden habe, weil das ein tolles Format ist, um sich als Politiker auch mal so zu präsentieren, wie man sich sonst nirgendwo präsentieren kann. Und
wie hat er sich denn präsentiert?
Toll. Als ganz, und ich bin jetzt nicht als Fan schon eingestartet, sondern ganz neutral wirklich und auch nicht irgendwie weder er noch die Partei, also wirklich so neutral, wie man als Journalist eben auch sowas angehen soll.
Also Sie haben schon geguckt, dass da nicht irgendeine Parteiveranstaltung draus wird.
Total.
Und Sie diejenige sind, die dann das Mikrofon hält und den Teppich ausrollt.
Ja, wir sind ein nettes Format. Wir wollen ja ein Porträt über jemanden. Das heißt, wir gehen jetzt nicht rein und kacken jemanden erstmal an. Dann sind die Aussichten, dass man irgendwie gute 8 Stunden bis 16 Stunden zusammen verbringt, nicht so gut. Aber klar. Und ich habe ihn als ganz, also seine wichtigste Eigenschaft, finde ich, nach diesem Tag, ich war ganz begeistert von ihm, ehrlich gesagt, er ist uneitel. Und ich habe fast noch nie einen Politiker getroffen, der uneitel ist. Und das ist wirklich eine Qualität.
Wie haben Sie Schäuble erlebt, Wolfgang Schäuble?
Nun, Wolfgang Schäuble ist eingestiegen mit dem Satz, Bauerfeind, was ist denn das für ein Name? Und da habe ich, mit ihm war es ein bisschen...
schwieriger?
Schwieriger, ja, so kann man
sagen.
Er ist ein harter Knochen einfach, ne? Also bei ihm ist nicht so wirklich dran zu kommen, finde ich. Und er ist halt mit allen Wassern gewaschen und halt so... Der ist halt so Politiker und der kommt auch nicht raus aus dieser Rolle und ist ja vollkommen okay, aber man weiß ja selber, wenn man ein Interview mit jemandem führt, man will ja eigentlich immer an die andere Seite und da also ihm war die Maske nicht vom Gesicht zu reißen, sage ich.
Also Sie würden sagen, dem Menschen Kretschmann haben Sie sich mehr genähert oder mehr nähern können als dem Menschen Schäuble?
Ja, aber es waren auch, Schäuble habe ich nicht einen Tag begleitet, sondern war wirklich ein 20-minütiges Interview, da kann man jetzt auch nicht so viel erwarten und das im Wahlkampf, ne, da sind die ja eh nochmal alle anders drauf, aber Kretschmann den ganzen Tag, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wie war es mit Katja Kipping?
Das war auch sehr interessant und spannend, weil, ach stimmt, es war gar nicht die Einzige, gab ja noch eine Politikerin, das ist ja, ich meine, so, wenn man 50 aus. Chefs hatte, da vergisst man ja auch mal einen. Das war auch sehr interessant. Ich finde dieses Feld Politik überhaupt interessant, wie die das angehen. Ja. Und eine Frau in der Politik zu haben, fand ich auch spannend. Und wir sind ja nun nicht so weit voneinander, auch altersmäßig. Und ich komme ja nun aus dem Westen, aus einem CDU-Bundesland. Sie kommt aus dem Osten und ist halt eher links geprägt. Und da war es sehr spannend zu sehen, ob vielleicht einfach nur die Herkunft am Ende auch das politische Denken prägt. Und da bin ich weggefahren und dachte, mit Katja Kipping sollte ich mich eigentlich einmal im halben Jahr auf so eine politische Diskussion privat treffen. Das wäre bestimmt sehr spannend.
Sie haben, Frau Bauerfeind, was Ihre eigene Fernsehkarriere angeht, viel bei und mit Dreisat gemacht, also ein öffentlich-rechtliches Nischenprogramm mit durchaus tollen Produktionen, gleichwohl halt deutlich weniger Zuschauern als beispielsweise ein Mainstream-Privatanbieter wie RTL.
Ja, wobei in Umfragen ja immer alle sagen, was gucken Sie? Und dann sagen alle Dreisat und Arte, aber...
Phoenix.
Genau, wir können das an der Quote oft, sieht man, dass das vielleicht dann doch nur für die Umfrage gesagt wurde. Ja. Ja.
Hatten Sie mal von RTL oder von einem großen privaten Fernsehanbieter ein Angebot?
Ja, ich bin ja nach meinem Internet-Dasein mit Ehrensenden, wo ich ja angefangen habe, das war ja so ein medialer Hype. Damals dachte man, es gibt noch 2 Tage Fernsehen und dann wird das Internet übernehmen. Also im Prinzip alles wie heute. Und nur damals gab es eben viel weniger. Und dann bin ich eigentlich wirklich einmal mit allen Sendern da gesessen und habe geguckt, wie meine Zukunft aussehen könnte. Und bei Dreisat waren die einzigen, die gesagt haben, wir haben nicht so viel Geld wie die anderen, aber bei uns kannst du einfach machen, was du willst. Und das war für mich... das tollste Angebot. Und deswegen habe ich mich damals für Dreisat entschieden und sie haben mich da auch nicht betuppt. Das hat gestimmt. Ich durfte da immer machen, was ich will, was ein tolles Angebot ist.
Die Öffentlich-Rechtlichen sind auf dem Prüfstand. Jetzt ist es am Wochenende so, dass die Schweizer abstimmen, ob es dieses öffentlich-rechtliche Radio plus Fernsehsystem in der Form noch geben soll oder nicht. Die Debatte kriegen wir wahrscheinlich auch für Deutschland.
Ja, das denke ich auch. Man liest ja jetzt schon immer im Internet und so. Und das ist ja auch, man kennt das ja auch selber als Fernsehschaffender. Der erste Kommentar ist immer, dafür soll ich GEZ. Also, das gehört einfach mit dazu. Ich finde wichtig, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, ehrlich gesagt. Man kann drüber reden, ob man ihn ändern muss, ob man ihn reformieren muss, ob es dafür mal Zeit ist. Ich finde, man darf immer nie vergessen, was der Grund ist, warum es eingeführt wurde. Das ist einfach nach dem Krieg. Man wollte unabhängige Medien haben, damit eben bestimmte Dinge sich in der Geschichte nicht wiederholen. Da bin ich sehr für. Aber natürlich, am Ende kann man drüber sprechen, was besser gemacht werden kann. Bin ich immer für.
Und es gibt immer noch ein Bundesverfassungsgericht, das schlussendlich dann darüber befinden wird oder darüber befinden muss, ob es dieses öffentlich-rechtliche System weitergeben wird. Und die Urteile in der Vergangenheit waren eher so, dass man gesagt hat, eben aus diesen historischen Gründen ist öffentlich-rechtlich nicht ganz unwichtig.
Genau, und das darf man nicht vergessen, glaube ich, bei der ganzen Diskussion und vielleicht auch manchmal der eigenen Unzufriedenheit mit dem Programm.
Ihre eigene persönliche Zukunft. Also, jetzt gibt's das Buch.
Ja.
Dann kommt das Bühnen. Die Tour und das Bühnenprogramm. Ja. Wie üppig und wie umfangreich wird das Ganze?
Das sind 60 Termine dieses Jahr.
Respekt.
Und da ist ehrlich gesagt schon relativ voll. Im Sommer werde ich vielleicht nochmal was drehen. Im Herbst geht es wahrscheinlich mit der Leseshow bei Dreisat weiter. Und dann muss man ehrlich gesagt sagen, ist auch schon wieder Silvester. Also man kriegt es ratzfatz voll am
Ende. Gibt es dann noch ein ganz neues Projekt, an dem Sie gerade basteln? Oder sind Sie jemand, der dann auch viele Dinge einfach so auf sich zukommen lässt?
Das muss man ehrlich gesagt in dem Job, weil es gibt so viele Dinge, die du dir selber gar nicht ausdenken kannst. Überall wird an einem Format geschraubt, da wird nochmal eine Veranstaltung gemacht. Das kannst du dir selber alles gar nicht überlegen. Es empfiehlt sich, offen zu bleiben für das, was da draußen auch noch passiert.
Das war Ihr Schlusswort.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Ach danke, das war so schön hier. Danke.
Eins gehört.